Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mussten Sie in den letzten Tagen oder Wochen Ihre Fahrtrouten ändern, weil die Bauernproteste die Straßen blockierten? Für uns ist diese Situation Anlass, auf die Landwirtschaft mal zu schauen.
Genauer gesagt auf das, was wir essen, und zwar was wir auch in Zukunft essen werden. Am Mikrofon begrüßen Sie mir gegenüber Beate Tischer und ich bin Beatrix Stark. Heute geht es nicht um das Grundgesetz, sondern um den UN-Sozialpakt Artikel 11. Das Recht auf Nahrung, zutreffender Recht auf angemessene Ernährung genannt, als Menschenrecht völkerrechtlich verankert.
Wir freuen uns sehr, dass unser heutiger Gast eine Frau ist, die sich schon sehr lange dem großen Thema Nahrungsmittel und Herstellung von Nahrungsmitteln verschrieben hat. Da wir uns gut kennen und auch sogar mal eine Zeit zusammen gearbeitet haben, duzen wir uns hier alle im Studio.
Und ich habe die Ehre, das Geheimnis lüften zu dürfen. Herzlich willkommen, Urte Grauwinkel.
Hallo.
Heute ist der 24. Januar und es ist wirklich schön, dass wir alle zusammen sitzen dürfen in unserem kleinen Podcast-Studio hoch oben in der Leipziger Volkshochschule. Und zunächst würde ich Sie unseren Zuhörenden vorstellen und die ausführliche Vita ist wie immer auf unserer Homepage zu finden. Urte Grauwinkel wurde 1967 in Oderbruch geboren, wuchs dort auf in Oderbruch und Altenburg. Machte nach dem Abitur eine landwirtschaftliche Berufsausbildung und studierte im Anschluss in Halle an der Martin-Luther-Universität Agrarwissenschaften, Pflanzenproduktion und Ökolandbau. Aufmerksame Zuhörende könnten eventuell schließen, dass das Studium auch in die friedliche Revolutionszeit fiel. Sie studierte von 1987 bis 1992 an der MLU. Und das merkt man auch ein Stück weit an dem Wort Pflanzenproduktion, was ein ganz typischer DDR-Begriff ist. Anschließend war Urte Grauwinkel wissenschaftliche Mitarbeiterin im Verein für Ernährungsökologie tätig und danach führt ihr Lebenslauf nach Rostock, genauer an die Universität Rostock und dort studierte sie Umweltwissenschaften, näher ökologischer Umweltschutz. Und währenddessen war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forstamt. Und von 2000 bis 2013, also 13 Jahre lang, war sie Projektleiterin beim Ökolöwen Umweltbund Leipzig e.V. Seit 2014 ist Urte Grauwinkel wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Inhaberin der Agentur Zukunftsspeisen und sie sind nebenbei auch noch gefragte Dozentin unter anderem an der HTWK Leipzig und der Diplomahochschule sowie im Studienzentrum Leipzig. Ganz schön viele Infos. Ein aufregender Lebenslauf und der ist noch lange nicht beendet, denn aktuell promoviert sie auch noch an der Martin-Luther-Universität Halle und findet auch noch für unseren Podcast Zeit. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Da sind viele unterschiedliche Stationen, doch es ziehen sich die Themen Nahrung, Ernährung eigentlich durch ihren ganzen Lebenslauf. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich komme einfach aus einer landwirtschaftlichen Familie. Landwirtschaft ist bei uns ein Familienthema. Meine Großeltern hatten in Ostpreußen landwirtschaftliche Güter, sind dann als Flüchtlinge hierher gekommen und irgendwie haben wir dann alle Landwirtschaft gelernt und studiert, also fast alle. Und so kam das, dass ich eben auch diese landwirtschaftliche Ausbildung gemacht habe und das Studium gemacht habe. Ich habe dann nur einen Schritt gemacht, ich habe mich auf Ökolandbau spezialisiert. Das war in der Wendezeit was Großartiges, was ganz Neues. Da kam wirklich eine Welle nach Ostdeutschland, die für uns auch ganz neu war. Und ich bin, je länger ich das mache, immer überzeugter davon, dass es der richtige Weg für die Landwirtschaft ist. Obwohl ich ja konventionelle Landwirtschaft studiert habe und da eigentlich ursprünglich zu Hause war.
Darf ich da, das ist ja sicherlich ein großer Bereich, aber was spricht denn vor allem für die ökologische Landwirtschaft?
Ich hatte ja mich da nachher noch für dieses Umweltwissenschaftsstudium in Rostock entschieden. Es ist einfach so, dass die Landwirtschaft schon auch Probleme verursacht durch Nitrateintrag, durch die Qualität der Lebensmittel. Also das heißt, wir arbeiten mit der Natur und müssen da schon auch die Natur noch stärker im Blick haben. Also es geht nicht immer nur um Preise, 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 sondern es geht wirklich im Einklang mit der Natur zu wirtschaften und dann hochqualitativ hochwertige Produkte hervorzubringen. Und deshalb habe ich mich damals für diesen Ökolandbau entschieden, weil irgendwie auch meine Großmutter schon sagte, die Landwirte sollen wieder mehr auf den Boden gucken und die Landwirte sollen nicht nur nach den großen Maschinen gucken und sollen nicht immer nur gucken, dass sie ganz viel Geld verdienen, sondern eigentlich ist der Boden im Mittelpunkt der Landwirtschaft und des Wirtschaften im Kreislauf der Natur. Und das ist ja auch so, die Landwirte sind vom Wetter abhängig, die Landwirte sind von den Außenbedingungen abhängig. Und da hat eben der Ökolandbau, ist der Vorreiter gerade mit neuen Technologien in der Landwirtschaft.
Und die Bauern sind ja auch gerade im Zentrum unser aller Gesellschaft gerückt, vor allem mit den Protesten, das ist ja auch das Ziel. Wie würden Sie die Situation einschätzen?
Ja, die Bauern haben Probleme. Das ist schon so, der Verbraucher möchte billig Lebensmittel haben. Deshalb subventioniert Brüssel auch die Landwirtschaft. Mit 50% des Budgets werden die Landwirte in Europa subventioniert. Und die Landwirte halten natürlich an diesen Subventionen fest, weil sie zum Teil aufgrund der geringen Preise nicht mehr kostendeckend arbeiten. Und da ist es in allen möglichen Bereichen so. Da ist es gerade im Tierbereich so, die arbeiten 7 Tage die Woche, 24 Stunden für ihre Tiere. Da ist es im Ackerbau so, die sind wirklich am Wochenende draußen, wenn das Wetter passt. Also Landwirte sind schon auch eine Berufsgruppe, die sehr, sehr viel arbeiten für ein geringeres Entgelt. Also das ist schon, die gehören nicht zu den Hochpreisverdienern. Es ist vielleicht noch ein bisschen Unterschied, je nachdem, wie groß der Betrieb ist, ob das nun ein Großbetrieb ist, der mehr Flächenprämie bekommt oder ob das ein kleiner Betrieb ist, ob das ein diverser Betrieb ist, das ist sehr unterschiedlich. Ich hätte mir gewünscht, dass die Landwirte gemeinsam auf die Straße gehen, dass die Landwirte sich zusammen an den Tisch setzen und nicht, dass die Kleinbauern auf die Straße gehen und die Großbauern und dass sie eigentlich nicht miteinander reden. Aber dass Proteste von Seiten der Landwirte kommen, ist einsehbar. Auf der einen Seite sind sie schon Opfer dieser ganzen Preispolitik, der Handelspolitik, der Verbraucherpolitik. Auf der anderen Seite sind sie aber auch Mittäter, wenn es um Nitrat im Grundwasser geht, um Umweltverschmutzung, um Klimaemissionen. Also insofern finde ich das wichtig, dass wir endlich anfangen, über die Landwirtschaft zu reden.
Und wenn wir jetzt über Landwirtschaft nachdenken, wie hoch ist denn da so prozentual, so über den Daumen, der Anteil der Ökolandwirtschaft in Deutschland und dann auch nochmal vielleicht speziell in Mitteldeutschland?
Also der Ökolandbau hat enorm zugelegt, wie wir nach dem Studium dann angefangen haben, auf dem Biohof zu arbeiten. Da lagen wir bei 1%, bei ganz wenig. Mittlerweile, das kommt ein bisschen auf die Region drauf an, bewegen wir uns bei 10-15% pro Bundesland. Das kommt auch ein bisschen auf die Bodenbedingungen an. In Mecklenburg, in Brandenburg ist es ein bisschen mehr. In Sachsen-Anhalt und Sachsen ist weniger. Das hängt ein bisschen mit dem Boden zusammen. Die Schwarzerdeböden, da verdient man einfach noch viel Geld, auch ohne Ökolandwirtschaft. Ja, und aber das Ziel der Bundesregierung ist ja, Ökolandbau auf 30% hochzubekommen. Das ist gerade so ein groß hochgestecktes Ziel und man arbeitet daran, aber es ist alles noch eine Idee, eine Vision in weiter Ferne.
Ist denn das realistisch, auf 30% nach oben zu gehen? Kann man das schaffen?
Anbautechnisch kann man das schaffen. Der Verbraucher muss nur mitziehen.
Okay,
und
also wir alle.
Wir brauchen in dem Moment die Handelsketten, den Verbraucher. Mhm. Die Handelsketten ziehen mit, ziehen nach, weil die gehen schon auch auf höhere Standards. Irgendwie liest man jeden Tag in der Zeitung, welche Handelskette wieder nachgezogen hat. Selbst die Discounter setzen zunehmend mehr auf die Zusammenarbeit mit Bioanbauverbänden. Also das bewegt sich schon etwas in der Gesellschaft, aber wir brauchen schon den Verbraucher, der da auch dabei ist und bereit ist, das auch mitzutragen. Mhm.
Wir haben jetzt allgemein über die Landwirtschaft gesprochen, über die Proteste, die gerade aktuell laufen, darüber, dass der Ökolandbau natürlich noch ein ganz schönes Stück ausbaufähig ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die Landwirtschaft, egal ob sie will oder nicht, sich verändern muss, weil man, wenn man realistisch ist und sich die letzten Sommer ansieht, diese große Trockenheit, der fehlende Regen. Also ich hatte das Gefühl, das Getreide wächst gar nicht mehr so richtig hoch. Es ist sehr trocken. Wie sieht das aus? Die Klimaveränderungen sind ja wirklich eigentlich nicht mehr zu leugnen. Und die Landwirtschaft muss ja in irgendeiner Form drauf reagieren. Tut sie das? Und wenn ja, wie?
Ja, die Landwirtschaft, die natürlich tagtäglich mit dem Klima arbeiten muss, die in der Region ist, aber die auch mit dem Boden arbeiten muss, hat große Probleme. Und wir haben, wenn wir uns den Dürremonitor des Umweltforschungszentrums angucken, sehen wir zum Beispiel, dass es trockene Regionen gibt. Das ist dann mehr so im Regenschatten des Harzes. Mhm. Sachsen-Anhalt ist die trockenste Region oder auch der Rheingraben in Süddeutschland. Aber wir haben auch Regionen, die von extrem stark Niederschlägen betroffen sind. Also wir haben wirklich eine ganz große Spannbreite zwischen extremer Trockenheit und Starkregenfällen. Wir erinnern uns an den letzten Winter, wo es einfach überhaupt nicht aufhören wollte zu regnen und die Böden eigentlich so durchfeuchtet sind. Ja. Und das ist so diese Diskrepanz, mit der die Landwirte jetzt arbeiten müssen. Und sie fangen an, neue Wege zu gehen. Sie sind aber auch ein Stück verpflichtet dazu. Ganzjährige Bodenbedeckung ist eins der Themen, dass man eben über den Winter eine Bepflanzung auf dem Boden hat, damit das Wasser besser aufgenommen wird, dass das Wasser eben auch nicht auf den Feldern stehen bleibt. Das ist aber auch ein Zauberwort für den Sommer, diese Bodenbedeckung, dass eben die Böden nicht austrocknen. Letztendlich ist der Boden unser Hauptarbeitsmittel, was wir brauchen. Und den müssen wir pflegen, den müssen wir wieder, wir haben durch die intensive Landwirtschaft einen Verlust an Bodenfruchtbarkeit, an Humus und Bodenfruchtbarkeit in den letzten Jahren gehabt. Und die Landwirte sind dabei wieder bemüht, ihre Bodenfruchtbarkeit, ihren Humusgehalt wieder zu mehren und wieder aufzubauen, um diesen Klimabedingungen, diesen unvorhersehbaren Klimabedingungen was entgegenzusetzen.
Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was unter Bodenbedeckung gemeint ist? Ist das so eine Art Gründung, den man dann unterpflügt oder erntet man dann eben nochmal ein bisschen mehr? Was ist das eigentlich?
Ja, ganzjährige Bodenbedeckung heißt wirklich, dass man Zwischenfrüchte anbaut, dass man Sommerzwischenfrüchte, Winterzwischenfrüchte anbaut. War in 80er Jahren eigentlich gang und gäbe, wurde in Bezug auf die Wende alles in Hintergrund getrieben, weil es nur noch um Ökonomie ging und war eigentlich, so habe ich noch Landwirtschaft gelernt, da waren immer Zwischenfrüchte im Winter über auf dem Feld und das kommt jetzt wieder. Also es geht um Zwischenfrüchte, dass eben wirklich dann der Boden bedeckt ist und dass dadurch auch der Humus aufgebaut wird.
Und wenn ich so dran denke, Thema Klima verändert sich, Boden verändert sich, dann würde das ja als Rückschluss auch bedeuten, dass eventuell das, was angebaut wird oder Ertrag bringt, sich auch verändert. Ne? Also wir haben da auch Richtung in traditionelle Getreidearten, aber überhaupt Pflanzen, Hülsenfrüchte gedacht. Was verändert sich denn dann dort? Also wie merkt man das denn als Endverbraucher dann?
Na, die Landwirte sind schon auf der Suche, gerade in den trockenen Regionen, die sind auf der Suche, was wächst bei ihnen noch. Wir haben einen Bauern in der Börde, der hat eben dann wirklich erst im Kleinen angefangen, Kichererbsen anzubauen. Kichererbsen aus dem vorderen Orient und die eigentlich gar nicht ursprünglich hier auf unseren auf unseren Äckern gewachsen sind. Wir haben Bauern, die wieder Hirse anbauen. Hirse, Buchweizen, Hirse ist eigentlich so ein altes Getreide, was hier bei uns in der Region angebaut wurde. In Grimms Märchen kommt immer die Hirse vor. Wir haben es vergessen, wir haben es von unseren Speiseplänen gestrichen. Aber das kommt wieder. Die Hirse kommt wieder. Gerade in den Trockenregionen ist die Hirse auch wirklich eine der letzten Pflanzen, die wächst, die gut wächst. Und es ist ein sehr gutes Lebensmittel. Buchweizen ist auch so eine Pflanze, kommt eigentlich aus Osteuropa. Holen die Landwirte, ursprünglich war das auch nur als Zwischenfruchtanbau. Mittlerweile merken sie, das ist so wüchsig und das wächst gut und da, und man kann das essen. Da haben wir dann den Buchweizen noch. Was wir noch haben als klimarelevante Pflanze, wäre vielleicht Quinoa. Quinoa aus Amerika, aus Südamerika, aus den Anden. Auch da haben wir zunehmend mehr Betriebe, die das ausprobieren, die dann auch damit experimentieren. Oder auch die gute alte Linse, die eigentlich auch auf unseren Speiseplänen zwar drauf ist, aber kaum noch in Deutschland angebaut wird, wo eigentlich die Sorten auch verloren sind, wir experimentieren gerade jetzt mit der Uni ganz viel mit diesen neuen alten Pflanzen. Welche Sorten passen hierher? Und wir hatten sogar mit der Uni die letzten Jahre noch ein Versuchsfeld, wo wir noch mehr Pflanzen ausprobiert haben, bis wir gemerkt haben, also aus Trockenregionen der Welt haben wir uns alle möglichen Sachen zusammengesucht. Von Chia über ganz viele Hirsesorten, verschiedene Linsensorten. Und bis wir gemerkt haben, so einfach ist es dann auch nicht, einfach zu sagen, ach, wir nehmen jetzt eine Pflanze aus einer anderen Region, weil wir haben Spätfröste im Mai und wir haben frühe Fröste wieder Ende September, Anfang Oktober. Das heißt, unsere Vegetationsperiode ist oft zu kurz. Wir können nicht einfach 1:1 das umsetzen. Das heißt, da muss noch sehr, sehr viel Forschungsarbeit geleistet werden. Da muss noch sehr viel Sortenanpassung passieren, Züchtung. Und ja, da ist noch sehr viel zu tun. Und wir brauchen natürlich auch den Verbraucher, weil die meisten gar nicht wissen, was macht man denn damit? Mhm. Klar, gibt's die Hirse zu kaufen, aber was macht man denn mit Hirse? Was macht man denn mit Buchweizen? Und da sind wir ja auch vorangegangen, haben einen Blog erstellt mit Ernährungswissenschaftlern zusammen, damit die Leute wissen, was man damit anfangen kann.
Ja, spannend. Ein Blog.
Mit Rezepten.
Mit Rezept natürlich, weil das der Hintergrund war, dass wir in die Gemeinschaftsverpflegung gegangen sind. Um natürlich Menge abzusetzen, muss man groß denken. Und das heißt, wir haben Studentenwerk, Halle, Jugendherbergen, Kinderschulverpflegung. Wir haben so in diesen Regionen und die Köche haben alle gesagt, was macht man denn damit? Mhm. Jetzt waren wir auch in der Bäckerei und haben auch mit Bäckern mal, wir machen dann auch Kochkurse, wir probieren dann was aus. Und auch mit den Bäckern, mit den Köchen, was kann man aus Hirse machen? Also ich habe letztes Jahr ganz viele Hirse-Kochkurse gemacht, was auch Spaß macht. Ja. Einfach wirklich auch mal auszuprobieren, was man dann auch seinen Kunden anbieten kann.
Mhm. Spannend. Das heißt, es wird vielfältiger, wahrscheinlich auch künftig. Ne? Mhm. Und es gibt aber auch Veränderungen. Ne? Und vielleicht hier und da, also ich habe ein bisschen rausgehört, auch Schwund an vielleicht Sorten, die man früher angebaut hat, aber die auch vergessen wurden und jetzt wieder neu hochkommen. Den Blog werden wir auf jeden Fall verlinken.
Ja,
auf der Website.
Ja, also das, natürlich gibt es Veränderungen. Es müsste eigentlich sogar noch radikalere Veränderungen geben, weil wenn wir wirklich langfristig unsere Ernährung so umstellen wollen, dass wir wirklich alle gesund 10 Milliarden Menschen satt machen wollen, müssten wir uns an die planetare Diät, also die Planetary Health Diet von der Lancet-Kommission halten. 2019 ist sie rausgekommen. Und die Lancet-Kommission hat gesagt, die Hälfte Obst und Gemüse und nur noch 8% tierische Produkte. Und das heißt, wir werden unseren Speiseplan, aber auch die Landwirtschaft wird sich massiv umstellen müssen. Das wird sich, das langfristig werden wir können nicht an dem festhalten, wo wir jetzt stehen. Und wir haben Wandel erlebt, wir haben hier in der Region eine Transformation erlebt. Und deshalb bin ich auch manchmal zuversichtlich, dass ich denke, auch hier wird ein Wandel passieren. Auch hier wird eine Veränderung stattfinden. Und hier werden wir auch irgendwann nicht mehr über Öko oder nicht Öko reden. Hier werden wir irgendwann über Landwirtschaft oder Nicht-Landwirtschaft reden. Wir müssen Moorschutzflächen zurückgewinnen, weil die Moore einfach sehr, sehr viel CO2 emittieren, wenn die trockengelegt sind, wenn wir wirklich dem Klimawandel was entgegenhalten wollen.
Das heißt, wir verlieren dann Anbauflächen, die jetzt im Moment noch da sind, ne?
Wir werden Anbauflächen verlieren, wir werden auch Bauern verlieren auf dem Weg, weil wir werden weniger Tierhaltung machen. Fleisch wird in Zukunft wirklich auch was ganz, ganz Besonderes werden. Und da werden wir uns noch freuen, wenn wir das Sonntagsfleisch, den Sonntagsbraten haben. Und das ist sowas, wir sind gerade in einer sehr großen Wohlstandswelle. Lebensmittel werden billig angeboten, Fleisch ist billiger als Gemüse. Aber 80% des Obst und Gemüses holen wir auch aus Regionen der Welt, aus Trockenregionen der Welt, was unter schlechten Bedingungen angebaut ist. Das heißt, wir werden die Landwirtschaft neu denken müssen. Wir haben die Landwirtschaft 1992, 91 auch neu gedacht. Und wir werden, es ist an der Zeit, auch das wieder neu zu denken.
Ich mache noch mal trotzdem einen Ausflug zurück. Es geht also nicht nur darum zu schauen, was auf den Böden tatsächlich wachsen kann, gut wachsen kann, sondern auch die Bevölkerung mitzunehmen. Und das ist natürlich auch etwas, das ist nicht so ganz einfach. Wir hatten 2013 im Bundestagswahlkampf, du erinnerst dich, da haben die Grünen doch einen Aufschlag gemacht mit einem sogenannten Veggie-Day. Und die Bundestagswahl war, glaube ich, im September. Es war also, dieses Ding füllte über Wochen das Sommerloch. Es ging also wirklich deckenhoch. Was bilden die sich ein, uns vorzuschreiben, was wir eigentlich noch essen dürfen. Man hat dann Umfragen gemacht. Und je nachdem, wer gefragt hat, also bei Emnet, waren 53% der Befragten pro fleischlos, 44 kontra. Bei Allensbach war es ein bisschen anders. Da waren 46% pro fleischlos und 41% haben gesagt, nein, das will ich überhaupt nicht. Die Umfragen stimmten darin überein, dass dieser Veggie-Tag überwiegend von Frauen und von Jüngeren und von Wählerinnen und Wählern der Grünen positiv bewertet wurde. Dass also insbesondere Männer, die Anhänger von CDU, CSU und FDP überdurchschnittlich das Ganze abgelehnt haben. Das ist, wie gesagt, 10 Jahre her und es ging damals wohlgemerkt nur darum, an einem Tag in der Woche in Großkantinen, Küchen, Kita, Schule, Kantine einen fleischlosen Tag einzuführen. Du hast jetzt eben sehr eindrücklich erzählt, wir werden in Größenordnungen umdenken müssen, die uns heute noch nicht bewusst sind. Aber wir sind auch schon weiter, als wir es vor 10 Jahren waren. Also heute findet man in allen Supermärkten Regale, die vegetarische oder vegane Produkte anbieten. Was kann man noch tun, um die Konsumenten, also uns alle mitzunehmen? Du hast jetzt schon angedeutet, dass ihr Kochkurse macht, dass man sich informieren kann, wenn man will. Was ist denn noch angedacht? Was ist noch möglich?
Ich will gerne noch mal ganz kurz zurückgehen. Es ist gerade bei uns im Studentenwerk, in den Mensen, sind die Schlangen an den veganen Gerichten länger als die Schlangen an den Fleischgerichten. Es gibt da einen ganz großen Generationswandel seit 10 Jahren. Und vegan ist nicht mehr hip, vegan ist einfach normal geworden. Und deshalb gibt es auch diesen Veganery, also diesen veganen Januar, wo die Leute nach eben fetten Weihnachtsessen sich bewusster ernähren sollen. Aber gerade bei der Jugend ist das kein Trend mehr, sondern es ist schon normal geworden, dass sie weniger Fleisch essen. Dass sie einfach auch bewusst weniger Fleisch essen. Und das ist vielleicht eine Sache, wo wir aber dann als Ältere auch angeregt werden. Ich habe neulich mal vor Landfrauen, die ja dann doch schon ein bisschen noch älter sind, gesprochen. Und ganz viele sagen, ja, meine Enkelin möchte auch kein Fleisch mehr essen. Und das heißt, wir müssen eigentlich, die Jugend nimmt uns eigentlich an die Hand zum Umdenken. Mhm. Die nehmen uns an die Hand, dass wir anfangen müssen, für sie zu kochen. Die geben sich nicht mehr mit Mischgemüse und Kartoffeln zufrieden. Die wollen vollwertiges Essen haben. Mhm. Die wollen vollwertiges vegetarisches oder veganes Essen haben, wenn sie sagen, ich verzichte auf Fleisch. Und ich glaube, die zeigen uns dann schon auch den Weg. Und das ist natürlich auch ein Stück, also es sind nicht mehr alles Grünwähler, die das machen. Das sind nicht mehr nur diese einzelnen Leute. Es sind wirklich es ist eine ganze Generation, die wirklich umdenkt, die wirklich neu denkt. Vielleicht sind es auch die männlichen Bauern, die vielleicht einen Schweinestall haben, sind es nicht. Also bei uns in der Mensa sieht man das schon. Das sind die Bauern, die Landwirtschaft studieren. Und das sind die, die andere Sachen studieren. Aber es ist schon ein Umdenken in dieser Generation da, in unserer Kindergeneration, die dann wirklich auch das hinterfragen. Was kommt auf den Tisch, was kommt auf den Teller? Und ja, und da kann man sehr viel lernen von denen. Und auch für sie dann zu kochen, mit denen vielleicht auch gemeinsam kochen. Neulich hatte ich mal einen Kochkurs für die Bundjugend. Da haben die dann gesagt, ja, wir kochen dann für unsere Großeltern. Weil die wissen ja nicht, was sie kochen sollen. Sind immer alle ganz begeistert. Das ist, finde ich, ganz interessant. Das ist einfach so ein bisschen, nicht wir haben es in der Hand, sondern die nächste Generation nimmt ihr Schicksal auch selbst in die Hand und sagt, okay, wir wollen das jetzt so und wir wollen es neu gestalten.
Ja, ist eigentlich ein toller Ausblick. Zum Ende des Podcasts fragen wir immer noch ein bisschen persönlicher. Welche dieser neuen, wiederentdeckten, alten Getreidearten ist denn dein Favorit auf dem Teller? Was magst du besonders gerne?
Na, Kichererbse ist schon cool, weil Kichererbse kannst du wirklich so viel machen, herzhaft und süß. Und wir haben ja experimentiert. Ich habe einen Koch im Team, ich habe eine Ernährungswissenschaftlerin. Wir haben unwahrscheinlich tolle Sachen entwickelt. Und die Hirse begeistert mich auch immer wieder, wobei Hirse ein bisschen schwieriger ist, die so hinzukriegen, dass man die Leute gut mitnimmt. Also Hirse und Kichererbse, würde ich jetzt mal sagen, sind so meine Favoriten.
Und wie nimmt man bei der Hirse die Leute gut mit? Was ist da noch ein Tipp?
Naja, wenn man zum Beispiel Hirse statt Reis macht, Hirsotto zum Beispiel ist ein cooles Rezept. Also Hirse sieht einfach viel schöner aus noch als Reis. Das ist so dieses Gelb so und dann gelb. Das ist so mit was Rotem, mit Möhren zusammen, mit Erbsen zusammen. Also Hirse sieht einfach auf dem Teller sehr schön aus oder mit einer Tomatensauce oder das ist einfach was Schönes. Das ist so. Und ich habe mit der Burg Giebichenstein eine Hirse-Ausstellung gemacht und wir waren in Kantinen. Und die wissen natürlich auch, was sie für ihre Kunden machen. Und die haben dann noch einen Hirseauflauf gemacht und so. Ich finde das auch schön, wenn die selber auch anfangen zu experimentieren, die Köche. Wenn ich die zwar an die Hand nehme und sage, fang mal an, aber die machen das. Und deshalb Hirse und Kichererbsen.
Das ist sehr lecker. Also wir hätten noch kochen sollen heute.
Gerne. Sollten wir vielleicht hier in der Volkshochschule noch machen. Klimafreundlich kochen. Ich habe tolle Ideen. Ich habe tolle Rezepte. Wir haben tolle Sachen.
Super. Ganz zum Schluss ziehen wir heute so ein bisschen den Nachspann mal vor, weil ich in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch wirklich drüber weggefallen bin, dass es einen Bürgerrat zum Thema Ernährung gab.
Genau, und die saßen ganz schön lange. Ne? Die haben gearbeitet von September 23, also letzten Jahres, bis in Januar diesen Jahres.
Die haben gearbeitet mit 160 Teilnehmenden.
Genau, und das kann man sich, wir hatten ja auch schon einen Podcast zum Bürgerrat, ich erwähne das mal nebenbei. Und das heißt, dass die Ergebnisse eben in Ausschüssen dann auch beraten werden sollen. Und genau, Beate, magst du die Ergebnisse ein bisschen vorstellen?
Ja, also die Ergebnisse sind ja sozusagen nicht in dem Sinne bindend, aber sie gelangen in die Ausschüsse und die Ausschüsse erfahren dann, was eigentlich dieser Querschnitt eingeladene Bürgerrat beschlossen hat. Dazu gehörte unter anderem ein kostenfreies Mittagessen für alle Kinder, ein verpflichtendes staatliches Label für bewussten Einkauf. Die verpflichtende Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln durch den Lebensmitteleinzelhandel sowie eine transparente Darstellung von Lebensbedingungen und Herkunft von Tieren.
Ja, und der Bürgerrat rät außerdem zu einer gesunden, ausgewogenen und angepassten Gemeinschaftsverpflegung, das heißt auch in Krankenhäusern, Reha, Senioren und sonstigen Pflegeeinrichtungen. Also es geht nicht nur um die Kinder, sondern eigentlich um alle. Er schlägt eine Verbrauchsabgabe zur Förderung des Tierwohls vor, sowie eine Altersgrenze für Energy Drinks. Auch wichtig. Wundert mich tatsächlich. Das war für mich eine neue Info, dass Energy Drinks keine Altersgrenze haben. Und zudem solle es mehr Personal für Lebensmittelkontrollen geben.
Also alles führt so ein bisschen hin, Urte, was du uns schon gesagt hast. Das sind ja Laien, die in diesem Bürgerrat drin sitzen. Und das zeigt eigentlich, dass das, was du gesagt hast, dass es schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass sich etwas ändern muss und das Fleisch, also natürlich dürfen wir noch Fleisch essen, aber dass das Fleisch etwas Besonderes sein wird auf dem Teller.
Also dieses kostenlose Mittagessen für Kinder und Schüler, das unterstütze ich sehr, weil wir haben wirklich, wir entwickeln uns immer mehr zu einer Zweiklassengesellschaft. Und deshalb würde ich das sehr, sehr befürworten, dass unsere Kinder ein kostenloses Mittagessen haben.
Mhm. Also Schüler und sie würden auf der einen Seite gut verpflegt, sie haben wirklich was zu essen und auf der anderen Seite könnten sie auch Sachen kennenlernen, die sie zu Hause vielleicht sonst nicht auf dem Teller haben.
Es gibt ja immer noch diese Diskussion mit Ernährungsbildung in der Schule. Mhm. Ernährungsbildung sollte auch impliziert werden. Das ist einfach interdisziplinär. Und ich glaube, genau das ist unser Problem, dass wir nicht interdisziplinär denken, dass wir eigentlich Querschnittsthemen viel zu wenig denken. Ernährung ist ein Querschnittsthema. Landwirtschaft und Ernährung gehört unmittelbar zusammen. Und wenn wir uns gesund ernähren wollen, brauchen wir eine gesunde Landwirtschaft. Und wenn wir gesunde Kinder haben wollen, müssen wir sie daran führen, an dieses ganze Thema. Wenn wir auch später noch Landwirte haben wollen, brauchen wir auch Nachwuchs aus den Schulen für die Landwirtschaft, für die Ernährungswirtschaft. Und das sind ganz große Aufgaben, die hier vor unserer Gesellschaft stehen. Und da darf nicht nur immer die Ökonomie im Mittelpunkt stehen, da muss man wirklich auch ökologisch und sozial denken.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Urte, dass du heute bei uns warst. Dankeschön.
Schön, dass ich hier sein durfte.
Wir waren mit Urte Grauwinkel, der Agraringenieurin und Umweltwissenschaftlerin, die die Agentur Zukunftsspeisen gegründet hat, heute hier zum Gespräch verabredet. Der Wind hat so ein bisschen hier um unser Studio gepfiffen. Ich hoffe, man hört das nicht so doll.
Und wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de plus auch Rezepte diesmal. Und wir freuen uns auch über Kommentare und Fragen oder auch, wie es geschmeckt hat.
Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören Nadine Rangosch, die die wunderbare Technik macht, sowie Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wir wünschen Ihnen wie immer, bleiben Sie neugierig und probieren Sie ruhig mal die Hirse als Risotto aus. Dankeschön, tschüss.